kommen wir zum letzten Punkt. Wer kann von den Fortpflanzungs- und Gentechnologien profitieren? Wenn ich in den Zeitungen die entsprechenden Artikel verfolge, scheinen sich die Wissenschaftler gegenseitig zu überbieten in ihrem Forschungseifer, um den Menschen im Allgemeinen und den Frauen und Behinderten im Speziellen zu helfen. Bereits sind die ersten gentechnologisch hergestellten Medikamente auf dem Markt, zum Beispiel das Insulin. Sie haben einige der Nebenwirkungen der traditionellen Medikamente nicht mehr, dafür einige neue. Für den Gemüsebauer gibt es gentechnologisch gezüchtete Rüblisorten, die alle gleichzeitig reif werden und die gleiche musterhafte Form haben. Für den Bauern ist das wirtschaftlicher und gewinnbringender. Erst nach einer Woche Lagerung im Kühlschrank merken wir, dass die alten, verkrüppelten Biorübli weniger Lampen und viel schmackhafter sind. In nächster Zukunft werden unsere Kinder statt mit ca. 5 Impfungen nur noch eine bekommen, die gegen alle Krankheiten schützt, dank einem genmanipulierten Bakterium. Sicher ist das für das Kind angenehmer, wenigstens so lange, als das manipulierte Bakterium keine unbeabsichtigten Nebenwirkungen produziert. Ebenfalls ist es für eine Frau, die kein Kind will, angenehmer, sich mittels einer einzigen Spritze für immer unfruchtbar machen zu lassen, als durch eine Operation. Und es ist auch einfacher, ein möglicherweise behindertes Kind abzutreiben, als aufzuziehen. Natürlich will ich nicht bestreiten, dass Gen- und Reproduktionstechnologie einer Person ihre konkreten Lebensumstände erleichtern kann, wenigstens für den Moment. Weshalb also dieser Zynismus? Heute werden Milliardenbeiträge investiert, zum Beispiel in
gentechnologisch hergestellte Nasensprays, Interferon,
in Unfruchtbarkeitsprogramme für Frauen des Trikons,
in Retortenbabyprogramme für Eltern, die um jeden Preis ein eigenes Kind wollen,
in die pränatale Diagnostik zur Verhinderung von Erbkrankheiten, körperlich Behinderten und von Mädchen,
oder in die genetische Analyse von Arbeitnehmerinnen, um herauszufinden, ob sie auf die hohe Cadmiumbelastung ihres Arbeitsplatzes eventuell mit Krebs reagieren.
Meine Frage: Würden uns diese Milliarden nicht mehr nützen, wenn sie eingesetzt würden in Programme mit dem Ziel, die Luft zu verbessern, sodass wir weniger Schnupfen etc. haben? In Programme, die die Umwelt, Kinder und Behinderten freundlicher gestalten würde, also die Lebensqualität von allen verbesserten? In Programme zur Verbesserung der Arbeitsplätze, sodass man nicht quasi automatisch mit Folgeschäden wie Krebs rechnen muss. In Alphabetisierungs- und Ausbildungsprogramme für Frauen im Trikont und zur generellen Verbesserung ihrer Existenzgrundlagen. Gen- und Reproduktionstechnologie passieren nicht in einem luftleeren Raum, abgekoppelt von allem, was sonst in unserer Gesellschaft geschieht. Wie alles sind sie eingebettet in gesellschaftspolitische und hier speziell auch in gesundheitspolitische Entwicklungen. Heute werden wir geradezu überflutet von Prospekten und Artikeln mit Anweisungen zur Erhaltung und Verbesserung unserer Gesundheit. Egal ob Homöopathie, Heilkräuter, Jogging oder Beruhigungstabletten. Es gibt sicher wenig, was Herr und Frau Schweizer heute so sehr beschäftigt wie ihre Gesundheit. Für unsere Gesundheit fühlen wir uns heute viel mehr verantwortlich als vielleicht vor 20 Jahren. Was aber vom einzelnen Individuum aus betrachtet als positiv erscheint, entspricht zugleich einer gesamtgesellschaftlichen Tendenz und bekommt dann plötzlich eine andere Färbung. Jeder und jede Einzelne soll für seine, ihre Gesundheit auch verantwortlich gemacht werden können, gegebenenfalls unter Androhung und Verfügung von Strafe. Was hier geschieht, ist der Schritt von einem selbstbestimmten zu einem repressiven Akt. So wurde zum Beispiel einem an Kehlkopfkrebs erkrankten Mann 1985
die Invalidenrente gekürzt, weil er entgegen dem Rat des Arztes weiter geraucht hatte. Fest verankert wird diese Tendenz dann im neuen Gesundheitsgesetzen und Kantonsverfassungen, wie derjenige von Basel-Land, wo kurz und bündig steht: Jeder ist für seine Gesundheit selbst verantwortlich. Uns Frauen wird das noch in ganz besonderem Maße betreffen, wie Diskussionen in den USA zwischen Juristen und Versicherungen zeigen. Sind wir künftig auch für die Gesundheit der Ungeborenen verantwortlich und können wegen unverantwortlichem Betragen wie Rauchen während der Schwangerschaft bestraft werden? Wir werden dafür verantwortlich gemacht, gesunde Kinder auf die Welt zu bringen. Das heißt, eine Frau könnten dann Versicherungsleistungen für ein behindertes Kind gekürzt werden, falls sie keine pränatalen Tests gemacht hat, oder sogar ein vorgeburtlich diagnostiziert behindertes Kind nicht abtreiben lässt. Diese Beispiele zeigen, dass es von der Verantwortung für die eigene Gesundheit nur ein kleiner Schritt für die eigene zur eigenen Schuld fürs Kranksein ist. Oder wie Claudia Roth in ihrem Buch Genzeit sagt: Deine Gene, deine Schuld. Mittels Analysen der Erbsubstanz können nämlich sogenannte Risikogruppen ausgeschieden werden, zum Beispiel alle, deren genetische Struktur auf eine Anlage zu Diabetes hinweist. Gemäß dem Schuldprinzip werden sie nun nicht mehr als Opfer einer Krankheit oder Behinderung betrachtet, sondern sie werden für ihre Krankheit bestraft, mit erhöhten Krankenkassenprämien, mit Ausschluss von bestimmten Arbeitsplätzen. So muss der Arbeitgeber nicht mehr befürchten, dass sie während oder infolge der Arbeit erkranken und er Sozialleistungen zahlen müsste. Diese Stigmatisierung zeigt sich heute schon deutlich bei den AIDS-Kranken und HIV-Positiven. Eine Krankheit, die uns alle bedroht und uns solidarisch reagieren lassen müsste, verschiebt sich, wird plötzlich zum Problem einer Risikogruppe. Und Risiko bedeutet nicht mehr, dass bestimmte Personen besonders bedroht sind, sondern dass sie sich besonders falsch verhalten. Und prompt versuchte auch schon ein Betrieb, die Neuenburger Versicherung, einen AIDS-Test als Einstellungsbedingung zu erlangen, damit sie nicht für einen an AIDS erkrankten Versicherungsleistungen zahlen müssen. Außerdem versichern schon heute viele Gesellschaften HIV-Positive nur noch mit dem vorgeschriebenen Minimum. In die gleiche Richtung gehen die neuen Krankenversicherungsmodelle, wie zum Beispiel der Vorschlag von Gesundheitskassen der FDP, der kürzlich wieder in breiter Öffentlichkeit war. Mit der Verdrehung von Krankenkassen zu Gesundheitskassen soll uns zuerst einmal weisgemacht werden, dass diese Kassen etwas Positives für unsere Gesundheit seien. Zentrale Ideen all dieser Vorschläge sind jedoch: erstens, die Ärzte und Ärztinnen werden nicht mehr für die Behandlungen bezahlt, die sie machen, sondern für diejenigen, die sie nicht machen. Als Versicherungsnehmerin bestimme ich die Qualität der ärztlichen Behandlung selbst, indem ich bestimmte Leistungen, die heute selbstverständlich sind, versichere oder eben nicht. Und schließlich soll die Kostenumverteilung nicht mehr zwischen allen Versicherten geschehen, sondern nur noch innerhalb bestimmter Gruppen, zum Beispiel allen Jungen, allen Alten, allen Männern, allen Frauen und so weiter. Wir können uns leicht vorstellen, wie hoch dann zumal die Kosten für die Alten sein werden oder auch für Behinderte. Fazit: Hinter diesen neuen Modellen steht nicht mehr das soziale Prinzip der gegenseitigen Mitverantwortung, sondern das Prinzip, wonach, wer krank oder behindert ist, selbst daran schuld ist und auch selbst dafür bezahlen soll. Wem nützt diese Entwicklung? Einmal den Unternehmen, den Krankenkassen und Versicherungen, die weniger Geld auszahlen müssen, das heißt mehr Gewinn machen können. Dann aber auch dem Staat, der mehr versucht, beim Gesundheitswesen Einsparungen zu machen, um Gelder für andere Bereiche zur Verfügung zu haben. Ich möchte hier das Militärwesen erwähnen, weil in diesem Bereich ebenfalls Milliardensummen investiert werden. Diese Sparabsichten treten übrigens völlig unverschleiert in den sogenannten Kosten-Nutzen-Analysen zutage. Folgendes Beispiel rechnet uns der Berner Genetiker Professor Hans Moser vor. Berechnungen zufolge, so meint er, wende der Staat für die Behandlung eines schwerbehinderten Patienten, zum Beispiel Trisomie 21, bei einer mittleren Lebenserwartung von 25 Jahren mindestens 250.000 Franken auf. Dann fährt er weiter.
Wenn es also gelingt, durch konsequente Erfassung dieser Patienten und genetische Beratung ihrer Angehörigen sowie durch die modernen präventiven Methoden, zum Beispiel pränatale Diagnostik, die jährliche Zahl von Geburten auch nur um 40 zu verringern, dann ergeben sich für das sogenannte Gebiet Einsparungen bis zu 10 Millionen Franken pro Jahr.
Und sein Kollege, Professor Werner Schmid aus Zürich, meinte schon 1972,
der Fruchtwassertest sei immer noch um vieles billigeres als die lebenslängliche Betreuung eines Schwachsinnigen.
Das ist Bevölkerungspolitik, wie sie heute bei uns gemacht wird. Dem gleichen menschenfeindlichen, gewinnorientierten Kosten-Nutzen-Denken unterliegt die Bevölkerungspolitik, zu der die sogenannten Drittweltländer von den Industriestaaten über deren Kreditvergabepolitik gezwungen werden. Zwangssterilisationen an Frauen zur Dezimierung ganzer Völker kommen billiger als ihre Lebensgrundlagen und die ihrer Kinder zu verbessern. Auch hier stoßen wir wieder auf die Gentechnologie. Ist doch die gentechnologisch hergestellte Unfruchtbarkeitsspritze schon in der Versuchsphase. Dieser Impfstoff, der jetzt an Frauen in Indien getestet wird, ermöglicht es, eine Frau mit einer einmaligen Impfung für immer unfruchtbar zu machen. Ich habe am Anfang davon gesprochen, dass Milliarden in die Gen- und Reproduktionstechnologieforschung investiert worden sind und weiterhin investiert werden. Wo immer aber Milliarden investiert werden, müssen auch wieder Milliarden herausgeholt werden. Neben den Rüstungsetats sind es hauptsächlich die Riesenkonzerne im Chemie- und Nahrungsmittelbereich, zum Beispiel Sando, Nestle, Ciba Geigy, die diese Investitionen getätigt haben. Und ihre Interessen liegen nicht primär darin, uns oder irgendwem zu helfen, sondern im Gewinn, den diese Investitionen bringen sollen. Koste es, was es wolle. Ein Beispiel, das veranschaulicht, Ciba Geigy vertreibt ein hochgiftiges Herbizid, genannt Atrazin. Da nun auch Kulturpflanzen, speziell Soja, auf Atrazin anfällig sind, forscht der Konzern an der Möglichkeit, die Kulturpflanzen gegen das Herbizid resistent zu machen. Zurzeit macht er einen groß angelegten Feldversuch in den USA, bei dem den Pflanzen ein atrazinresistentes Gen eingebaut wurde. Während bei diesem Versuch die Auswirkungen auf die anderen Pflanzen unabsehbar bleiben, ist der Gewinn bei Gelingen für den Konzern durchaus absehbar. Nach eigenen Schätzungen könnte durch die neue Resistenz weltweit 2 bis 3 Mal mehr Atrazin versprüht werden, was einem jährlichen Profitzuwachs von 120 Millionen Dollar gleichkommt. Ich habe versucht zu zeigen, in welchen gesellschaftlichen Zusammenhängen Gen- und Reproduktionstechnologie steht und möchte jetzt nochmals auf die Frage nach deren Nutzen zurückkommen. Ob wir davon profitieren können oder schließlich doch nur die herumgeschobenen Bäuerinnen auf dem Schachbrett sind. Den Interessen und dem Profit der Herrschenden nützt diese Technologie sicher. Eine Technologie, die dem Wahn entstammt, dass alles machbar sei. Das Leben wird auf dem Reißbrett entworfen. Kühe, die statt Milch ein Medikament produzieren. Menschen, die den Arbeitsplätzen angepasst werden. Frauen, die nur noch normgerechte Kinder haben dürfen, oder andere, die lebende Organspender zu gebären haben. Diese Technologie dient dazu, das Leben selbst auf einen Rohstoff zu reduzieren, der so verarbeitet werden soll, dass er sich reibungslos in diese größenwahnsinnige Ausbeutungs- und Profitmaschinerie einfügt.
When we get to Tucson, you'll see why. We left the snowstorms in the thunder and rain for the desert sun. We're gonna be born again. What's important in this world? A little boy, a little girl. Hush, little darling, go to sleep. Look out the window, count the sheep. Lift off the hillsides in the fields of wheat. Across America, as we cross America. What's important here today? The broken line on the highway. All the love in the world. World. All the love in the world for you, girl. Take my hand, and we'll make it through this world. Shuffle about like a pond wedding ring. It must seem strange. Love was here then gone, and the Oklahoma sunrise becomes the Amarillo dawn. What's important in this life? Ask the man who's lost his wife.
Folgende Referat von zwei Frauen von der Krüppelfrauengruppe Bremen war eingebettet in einen Workshop am Genkongress in Frankfurt, wo es um die Diskussion über den Selbstbestimmungsbegriff im Zusammenhang mit pränataler Diagnose gegangen ist. Durch die Anwesenheit von diesen behinderten Frauen, die eine ist seit Geburt behindert, die andere ist seit ein paar Jahren querschnittgelähmt, ist die Selbstbestimmungsdiskussion nochmal von einer anderen Seite her geführt worden, als wir es sonst gewöhnt sind, wenn Nichtbehinderte über Behinderung reden und was das für uns bedeutet. Der Ausgangspunkt von ihrem Referat sind Gedanken über das Thema Angst vor Leiden, Angst vor Behinderung gewesen. Die Hauptbegründung von Frauen, warum sie überhaupt pränatale Untersuchungen durchführen lassen, ist immer wieder die Angst vor einem behinderten Kind.
Und Anne und ich wollen uns jetzt diese Angst mal vornehmen. Wir wollen uns mal angucken, Was steckt hinter dieser Angst? Worauf gründet sie sich? Gibt es da ganz reale Sachen, auf denen sich diese Angst begründet? Oder sind da auch eine Menge Mystifikation und irrationale Anteile dabei? Angst vor Behinderung ist Angst vor dem Unbekannten, aber auch Angst vor Krankheit und Tod. Es gibt zwei Wege, sich mit Ängsten auseinanderzusetzen. Frau kann sich ihnen stellen und sich mit ihnen auseinandersetzen. Sie kann aber auch versuchen, die Ängste auszugrenzen und zu rationalisieren. Der Gang zur pränatalen Diagnostik ist unserer Meinung nach eine solche Rationalisierung, der Versuch, das Problem zu kontrollieren, ohne sich damit auseinandersetzen zu müssen. Es zeigt sich jedoch immer wieder, dass die Verdrängung und Ausgrenzung von Ängsten nicht zu ihrem Verschwinden führt, sondern vielmehr dazu, dass sie größer werden. Die Möglichkeit der pränatalen Diagnostik, der scheinbar möglichen Verhinderung von Behinderung und damit eben auch von Behinderten, führt somit zum Anwachsen der Angst vor Behinderung.
Ach, ich bin dran. Und zwar wollten wir das nochmal so zeigen in Bezug auf die Zahlen. Also die Zahlen zur Indikation, die haben sich auch in den letzten Jahren ziemlich geändert. Es gibt ja mittlerweile diese Angstindikation, die es früher in dem Maße und Umfang noch gar nicht gegeben hat. Und es gibt auch die Altersindikation, die es früher in diesem Umfang auch nicht gegeben hat. Also zu Beginn, als die Fruchtwasseruntersuchung hier in der Bundesrepublik eingeführt wurde. Das war so Mitte der 70er Jahre, 75, 76. Und diese Altersindikation, da haben wir die These, hinter der verbirgt sich eher sowas wie ein Trisomie 21 Angstsyndrom als ein realer, wirklicher Gehalt. Also es gibt da statistische Angaben, die darauf schließen lassen, aber unseres Erachtens steckt hinter der Altersindikation auch eine Angstindikation, die wiederum in das Kriterium des Alters gefasst wird und damit eigentlich auch ihren politischen Gehalt verliert. Weil die Frauen ab 35 gehen ja dorthin, weil ihnen gesagt wird, ab diesem Alter ist dieses Risiko so hoch und dann steigen die Ängste, was Eva ja nochmal ganz gut eben dargestellt hat. Und nur mal so als Vergleich, was in den letzten Jahren so passiert ist, zahlenmäßig. Da war das nämlich 1979 so, dass es jährlich wurden 2000 pränatale Diagnosen durchgeführt. Und von diesen 2000, schätzte ein Humangenetiker, war die Hälfte darauf zurückzuführen, dass die von Frauen verlangt war, weil die bereits ein behindertes Kind hatten. Also es war sozusagen pränatale Diagnostik, fand noch im Rahmen eher von genetischer Familienberatung statt. Und es ging vor allem darum, diese Erfahrung, behindertes Kind zu haben und kein zweites zu wollen. Belastungsargument, darauf kommen wir nochmal später. Dieser Anteil ist zurückgegangen und zwar erheblich. Mittlerweile, und das ist so seit den 80er Jahren eigentlich ziemlich konstant, ist der Anteil von diesen pränatalen Diagnosen, die aufgrund von einer Familiensituation durchgeführt werden, so ungefähr immer 10%. Während die Altersindikation, die ist hat so einen Anteil mittlerweile von 75-80%, wenn man jetzt noch das auch dazu zählt, die Altersindikation beim Vater. Das wird auch gar nicht diskutiert, das hat aber auch schon einen Prozentsatz. Und 10% der pränatalen Diagnosen werden durchgeführt, offiziell richtig mit dieser Angstindikation. Das hieß auch im Enquete-Bericht noch Angstindikation. Ich habe jetzt einen neueren Aufsatz gelesen von dieser Heidelberger Humangenetikerin Schröder-Kurt. Daher heißt es dann mittlerweile psychische Belastung, was meines Erachtens auch ein Euphemismus ist und ein bisschen auch zeigt, wie die versuchen, auch das zu verschleiern, worum es wirklich geht. Und unseres Erachtens geht es vor allem um diese Angst. Unseres Erachtens hängt auch diese Angst einfach mit unserem Leitverständnis zusammen. Und dieses Leitverständnis, was wir also für ein Verhältnis haben zu der Möglichkeit, als Menschen zu leiden, das hängt wieder mit unserem Gesundheits- und Krankheitsverständnis zusammen. Dann gehe ich später nochmal drauf ein. Wir glauben nur, dass das eine Illusion ist, zu glauben, man kann jeweils Leid abzuschaffen. Und dass man das im Kontext sehen muss, mit der Medizin. Und also sozusagen, dass dadurch, dass die Angstindikation, die Angst vor einem behinderten Kind, die in diesen Indikationszahlen sich quasi darstellt, die ist entpolitisiert worden, indem sie zur medizinischen Indikation gemacht worden ist. Also finde ich, wir haben immer so ein, eine der herrschenden Prozesse, die wir so beobachten können, ist, dass alles, was dessen sich Medizin bemächtigt, das verliert den politischen Gehalt. Und Medizin hat aber auch eine bestimmte Geschichte, die zum Beispiel, also ganz klar Stichwort nationalsozialistische Medizin. Und mittlerweile erleben wir, würde ich sagen, so einen ziemlichen lautlosen Prozess, einen Prozess, den wir auch immer alltäglicher finden, dass Therapie mehr und mehr heißt, sowas wie nicht mehr Linderung, Heilung, Beistand leisten, sondern immer mehr wird in der Medizin der Tod die Therapieform. Und das ist unseres Erachtens ganz stark in der pränatalen Diagnostik zu beobachten. Also es geht um die Abschaffung von Leid, es geht um die Hilflosigkeit des Helfers und um einen Stand der Medizin, die es unmöglich macht, dass geheilt wird oder repariert wird. Also bedient man sich der Tötung als Therapieform. Und das heißt, die Leidabschaffung heißt dann im Endeffekt Abschaffung der Leidenden. Eine andere Alternative wäre sicherlich sowas wie Medikamentisierung aller, also dieser schöne alte Roman von Huxley, Schöne neue Welt, das wäre so, stellt so ein bisschen dar, diese Alternative. Beides Mal geht es aber um diese Abschaffung des Leids und damit auch von also menschlichen Aspekten unseres Daseins. Und also indem pränatale Diagnostik also sozusagen als Tötung in einem sauberen medizinischen Gewand daherkommt, verliert sie ihren politischen Gehalt und sie wird sauber und abgewickelt und wir hinterfragen das gar nicht mehr. Das heißt dann nur noch, wenn mein Arzt mir rät, also was Charlotte ja gemacht hat sozusagen. Die Frauen geben die Verantwortung ab und was wir so auch mitkriegen ist, dass es eine Illusion ist. Also die Abgabe der Verantwortung passiert und man stellt dann hinterher erschreckt fest, dass man sich eine ganz andere Verantwortung aufgeladen hat.
Um die Verantwortung, wo Frauen tragen, wo sich unhinterfragt der Pränataldiagnostik unterziehen, ist dann auch in der nachfolgenden Diskussion gegangen. Als Betroffene haben Svantje und Eva eindrücklich können aufzeigen, dass die Frauen mitverantwortlich sind für die Verbreitung von der Ideologie nach wertem und unwertem Leben, wo hinter der Angstmache steht. Selbstverständlich bleiben sie aber nicht bei der individuellen Schuldzuweisung stehen, sondern sehen den Aspekt in einem gesamtpolitischen Zusammenhang. So haben sie dann auch einen Forderungskatalog aufgestellt, der Teil der Abschlussresolution vom Frankfurter Kongress ist.
Unsere Forderungen richten sich sowohl an gesellschaftliche Institutionen als auch an alle Frauen selbst. Schaffung einer Gegenöffentlichkeit, Verwirklichung einer Politik, die humangenetische Beratung und pränatale Diagnostik überflüssig macht, nach dem Motto, wir brauchen sie nicht. Boykott der humangenetischen Beratungsstellen, Verbot kommerzieller pränataler Diagnostiklabors, keine weiteren Gelder für Pränataldiagnostik und Humangenetik. Beratungsbedürfnisse ernst nehmen und alternative, feministisch orientierte Beratungsangebote schaffen. Gleichzeitig Verbesserung der Lebensbedingungen behinderter Menschen, Ausbau der Hilfen für Behinderte im Hinblick auf Eigenverfügung, Selbstverantwortung und Menschenwürdigkeit, Unterstützungsnetze und Angebote für Mütter und Eltern behinderter Kinder, keine Legalisierung aktiver Sterbehilfe, Förderung der feministischen gynäkologischen Forschung, Frauen als Frauenärztin und die Stellung der Hebammenstärken.
Everybody thinks my head's full of nothing. Wants to put his special stuff in, fill a space with candy wrappers, keep out sex and revolution, but they Everybody thinks my head's full of nothing, wants to put his special stuff in, fill the space with candy wrappers, keep out sex and revolution, but there's no hole in my head. Too bad.
Ihr habt die Sendung gehört, der letzte Teil von der Sendereihe im Zeitalter der Genokratie, der Teil Irre Menschenliebe. Aus dem Studio verabschieden sich Zippo, Jeanette, Tendre und Laura an der Technik. Ihr hört noch ein weiteres Stück von der Virgo Rising, es heisst No Room.
No Room! Said the Mad Hatter, his brain had turned to batter from eating tuna fish or swordfish or some such matter. Something he ate, to be sure. Don't bring another baby in. The Duchess will feed it pepper, or it might turn into a pig because it knows no better. No room, no room, no room. No room at the table. Adding another Alice might make one too many and the teapot empty. Not enough crumpets to go round. Don't bring another baby in. The Duchess will feed it pepper, or it might turn into a pig because it knows no better. No room, no room, no room. Holy is the fetus, but babies once born are simply human. And if they die in the streets of Calcutta, no one will notice but their mom. And ain't that just like a woman? Don't bring another baby in. The Duchess will feed it pepper, or it might turn into a pig because it knows no better. No room. Thank you.
die Schwelle. Wir reiten jetzt auf
Lorawelle, die Hälfte des Äthers.